Wir hören den Predigttext für heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Jesus sprach: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus. Der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht? So werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das muss schon mal gesagt werden: Die Ärzte gehören zu den brutalsten Wesen dieser Erde. Wenn jemand schon krank ist und sich quält, dann quälen diese Halbteufel in Weiß diese Armen noch mehr. Mit Wartezeiten und mit diversen anderen ausgeklügelten Methoden. Dazu gehört, dass ihre kranken Opfer sogar von zu Hause mit Autos abgeholt werden und in spezielle Häuser gebracht, mit kahlen Wänden voll von Keimen und kalter Technik. Und dann müssen diese leidenden Dulder dort im Bett liegen. Und dann kriegen sie giftige Chemikalien zu schlucken. Es wird mit Nadeln brutal auf sie eingestochen. Und nicht wenige werden sogar betäubt. Und dann stürzen sich die Ärzte mit Messern und ähnlichen Gerätschaften auf ihre wehrlosen Opfer, schneiden ihre Körper auf, entnehmen Teile und nähen das Ganze wieder zu. Kein Wunder, dass mancher so zu Tode kommt. Also Ärzte, ich kann nur davor warnen, das sind die Schlimmsten, nur dazu da, Menschen zu quälen. Bitte halten Sie sich fern. Stimmt doch, oder? Nicht ganz. Vielleicht. Also stimmt schon, was ich gesagt habe. Aber ich habe nicht die ganze Wahrheit gesagt. Also ich habe etwas ausgeblendet. Nämlich, warum die Ärzte diese Dinge tun und wie das meistens ausgeht. Alles andere stimmt. Aber realistisch betrachtet tun sie das alles, um zu heilen. Und viele werden dadurch tatsächlich gesund. Diese brutalen ärztlichen Maßnahmen retten Menschenleben. Und viele von uns säßen ohne die Hilfe der Ärzte jetzt nicht hier. Auch ich wäre schon mit 14 gestorben. Oder schon eher. Was will ich damit sagen? Ganz einfach, man muss die ganze Wirklichkeit sehen und nicht nur eine Seite, nicht nur einen Teil, den man dann absolut setzt. Man darf auch nicht nur einen kurzen Streckenabschnitt betrachten, sondern muss den ganzen Weg anschauen, einschließlich das Ziel, wo das hinausläuft, wo es hingeht. Es entsteht ein völlig falsches Bild, wenn wir nur eine Seite der Wirklichkeit in den Blick nehmen und die andere Seite ausklammern, wie ich das am Anfang gemacht habe. Also, wir müssen alle Seiten sehen, bitte das ganze Bild, die ganze Wirklichkeit. Lukas 16, was sehen wir da? Eine Seite, da ist dieser reiche Mann, prächtig und bunt angezogen, Leben im Luxus, hätten wir auch gerne. Und da ist dieser andere Mann, arm, Lazarus heißt er, Leben in Lumpen, sowas verabscheuen wir. Man kann das jetzt verschieden bewerten. Man kann sagen, so ungerecht geht es auf dieser Welt zu. Man kann auch sagen, da ist doch jeder selber verantwortlich, wie weit er es bringt. Sollen die doch mal richtig arbeiten, die immer nur jammern. Uns ist auch nichts in den Schoß gefallen. Was war noch zu sehen? Nur, dass der Lazarus stirbt und in irgendeinem Massenloch anonym verscharrt wird und entsorgt. Und der Reiche stirbt auch. Aber er bekommt natürlich eine prunkvolle, prächtige, festliche, sogar kirchliche Beerdigung mit großer Anteilnahme. Das bedeutet dieses eine Wort begraben, was beim Lazarus fehlt. So. Und viele machen jetzt Schluss und sagen, das war's. Das war's. Und Jesus macht hier weiter und sagt, realistisch betrachtet war es das noch lange nicht. Das Ganze hat noch eine völlig andere Seite. Ich zeige sie euch. Und auf einmal sieht alles ganz anders aus. Es scheint in einem völlig anderen Licht. Auf der Erde haben sicher viele dem Reichen gratuliert und ihn beneidet, und den Lazarus verachtet und ihn bemitleidet. War das berechtigt? Hätte man realistisch betrachtet den Reichen nicht schon auf der Erde bedauern müssen und dem Armen gratulieren? Zur Wirklichkeit gehört nicht nur die sichtbare Wirklichkeit und Welt und das Leben jetzt, sondern ebenso die unsichtbare Wirklichkeit und das Leben nach dem Tod. Und die Annahme, dass mit dem Tod alles aus wäre, ist die größte Selbsttäuschung, der man auf den Leim gehen kann. Das Schlimme daran ist, diese Selbsttäuschung ist endgültig. Man kann da nichts mehr reparieren oder rückgängig machen. Es geht nach dem Tod weiter. Als der sozialdemokratische Pfarrer Christoph Blumhardt die Nachricht vom Tod seines guten Freundes August Bebel erhielt, war seine erste Reaktion, jetzt wird der August aber Augen machen. Er hat schwäbisch gesagt, das bringe ich nicht. Jetzt wird der August aber Auge machen oder so. Es geht nach dem Tod weiter. Das ist inzwischen eigentlich längst auch aus wissenschaftlicher Perspektive klar. Aber das ist noch gar nicht das Entscheidende. Wichtig ist, was die Bibel sagt, und die sagt eindeutig, es geht weiter. Vor der Auferstehung zunächst ohne den Leib, den Körper, aber mit Bewusstsein, Erinnerung, Gewissen und Wahrnehmungsvermögen. Wo ist man dann? Da gibt es offensichtlich verschiedene Möglichkeiten. Manche scheinen noch einige Zeit hier auf der Erde rumzuhängen, wo sie gelebt haben, und machen sich unter Umständen auch bemerkbar. Aber das ist ein sehr unbefriedigender Zustand, zumindest für die Toten, und für die Lebenden ist das oft belastend. Das entspricht auch nicht Gottes Willen. Hier kann und muss manchmal einiges noch seelsorgerlich geklärt werden oder durch vollmächtiges Gebet eben geklärt werden. Aber bleiben wir mal beim Bibeltext, das ist wichtiger. Wo war der Reiche? Nein, er war noch nicht in der Hölle, wie Luther hier und an anderen Stellen einfach nur falsch übersetzt. Für Hölle gibt es in der Sprache der Bibel im Urtext ein anderes Wort. Hier steht, er war im Hades, im Totenreich. Das ist sozusagen der Wartesaal für das endgültige Gericht, das mit der Verurteilung enden wird. Und in den Hades, ins Totenreich, da kommt man von alleine rein. Da muss man nichts dazu beitragen, da müssen auch andere nicht nachhelfen. Lazarus wurde auch ohne feierliches Begräbnis von den Engeln, also da mussten welche nachhelfen, von den Engeln, in Abrahams Schoß gebracht. Und das ist sozusagen der Wartesaal für den endgültigen Himmel. Es gibt einen Zwischenzustand für unsere Seele und den Geist zwischen dem Tod und der Auferstehung des Leibes. Das zeigt die Bibel auch an anderen Stellen. Und im Prinzip sind in diesem Zwischenzustand die Würfel schon gefallen. Zwischen diesen beiden Wartesälen ist durchaus Kommunikation möglich, was aber die Qual im Hades, im Totenreich, noch erhöht, denn man sieht von dort aus, was man verpasst hat. Allerdings sind diese Vorhölle und der Vorhimmel getrennt und voneinander geschieden, sodass ein Herüber- und Hinüberwechseln nicht mehr möglich ist. So beschreibt es Jesus. Und er muss es wissen, er hat nämlich dort Einblick. Hier steht übrigens nicht, dass das ein Gleichnis wäre. Sicher kann die Bibel von diesen Dimensionen nur in Bildern reden, weil wir für diese überirdische Wirklichkeit, für das Jenseitige keine entsprechenden irdischen, diesseitigen Worte haben. Trotzdem sind die biblischen Aussagen sehr exakt. Und der Ausdruck in Abrahams Schoß meint wohl den höchsten Zwischenzustand im erlösten Bereich, den Menschen zur Zeit des Alten Testamentes erreichen konnten oder in den sie gelangen konnten. Wir haben hier noch nicht die Ewigkeit im neuen Himmel, wie es etwa die Offenbarung beschreibt, wo Gott mitten unter den Menschen wohnt. Von Gott ist hier überhaupt nicht die Rede in diesen Versen. Und auch die Hölle wird in der Offenbarung noch anders beschrieben. Es ist, wie gesagt, ein Zwischenzustand, in dem das Endgültige schon deutlich wird. Jesus war in Lukas 16 noch gar nicht gestorben und auferstanden, also konnte er auch noch gar nicht das Gericht halten. Dieses Gericht ist ein extra Ereignis, das noch in der Zukunft liegt. Ich kann das jetzt nicht weiter vertiefen. Es geht hier auch Jesus nicht um das Jenseits als solches oder darum, unsere Neugier zu befriedigen. Wir werden das alle noch erleben. Die Frage ist nur, wie. Und das entscheidet sich im Leben hier und jetzt. Und deshalb geht es Jesus in diesem Abschnitt, in diesen Versen, in dieser Geschichte um das Leben hier und jetzt. Da werden die Weichen gestellt. Und Jesus mahnt, lebt realistisch, habt die ganze Wirklichkeit im Auge, bedenkt die Folgen eures Handelns in der Zukunft. Und die Zukunft reicht weiter als nur bis ans Lebensende auf dieser Erde. Und die Ewigkeit dauert um einiges länger, nämlich um ein unendlichfaches länger als ein Menschenleben auf dieser Erde. Frage: Was hat der reiche Mann eigentlich verbrochen? Antwort: Es steht nicht da. War sein Verbrechen, reich zu sein? Nun, Abraham war einer der reichsten Menschen der Bibel. War er ein Ausbeuter, ein Wucherer, der auf Kosten anderer gelebt hat, der unehrlich zu seinem Reichtum gekommen ist? Die Bibel sagt davon nichts. War er nicht fromm genug? Nun, er nennt zumindest Abraham seinen Vater. Und er sieht sich als Teil des auserwählten Volkes. Und Abraham bestätigt ihm das sogar, indem er ihn als Sohn anspricht. War er Egoist? Na, zumindest im Totenreich denkt er trotz seiner Qual, wo er wahrlich genug mit sich zu tun hat, nicht nur an sich selbst, sondern an seine Brüder und will ihnen helfen. Hängt das mit Lazarus zusammen? Vielleicht. Aber Hand aufs Herz. Wer von uns würde denn einen fremden, stinkenden, zerlumpten, ekligen Obdachlosen in sein Haus aufnehmen? Der Reiche hätte gut und gerne befehlen können, dass man dieses Subjekt vor seiner Tür entfernt, weil er diesen Anblick nicht ertragen könne und ihm vielleicht seine Gäste vergrault würden. Hat er nicht gemacht. Der durfte dort sein. Lazarus begehrte die Abfälle von den Gastmählern. Es steht nicht da, dass er sie nicht bekommen hätte. Möglicherweise waren die Hunde ja da, weil es dort was zu fressen gab. Also da war vielleicht was übrig für sie und für ihn. Wir lesen auch nicht, dass er verhungert wäre. Wenn wir etwas für Brot für die Welt geben, dann doch auch nur von dem, was wir übrig haben. Was hat der Reiche verbrochen? Was war das für ein Mensch? Möglicherweise ein ganz normaler, harmloser Bürger, der sein Leben entsprechend seinen materiellen Möglichkeiten und Bedürfnissen eingerichtet hat. Das ist alles. Er hat aus seinem Leben das gemacht, was seinen Wünschen und Möglichkeiten entsprach. Religion war darin selbstverständlich einbezogen. Wo liegt der Fehler? Er hat aus seinem irdischen Leben das gemacht, was seinen irdischen Möglichkeiten und Wünschen entsprach. Er lebte nur im Hier und Jetzt. Gottes Wille und Gottes Wirklichkeit blieben außen vor. Gott konnte aus seinem Leben nicht das machen, was Gottes Willen und Möglichkeiten entspricht. Was hätte da passieren müssen bei dem Reichen? Und was muss bei uns passieren, damit wir ein Leben führen, das Gottes Willen und Möglichkeiten entspricht? Die Antwort finden wir hier in den letzten drei Versen bei Lukas. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Wir haben noch das Neue Testament dazu. Auf die Bibel hören. Nicht nur eine haben. Nachrichten und Geschwätz hören wir ja täglich. Und Gottes Nachrichten? Gottes gute Nachricht? Sein Wort? Der Reiche meinte es besser zu wissen. Nein, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren, Buße tun, umsinnen, sich besinnen, anders weiterleben. Mit dem ersten Punkt, mit seinem Nein, hatte er Unrecht. Gottes Wort ist entscheidend, nichts weiter, nichts weiter. Als Jesus dann auferstanden war von den Toten, als er als der Lebendige kam, hat die große Mehrheit trotzdem nicht geglaubt. Das bringt's nicht. Aber mit dem zweiten hat er sehr wohl recht, sie müssen Buße tun. Das heißt, ihr ganzes Leben mal im Lichte Gottes betrachten und entsprechend neu ordnen. Was heißt das? Das heißt, dass alle Sünde Gott gebracht und bekannt wird, konkret, mit Name und Adresse. Und das heißt, dass auch alles andere, sogar das Gute, Gott gebracht wird. Denn auch mit allem Guten können wir vor Gott nicht bestehen. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, sagt schon das Alte Testament. Und Paulus schreibt im Neuen, alles, was ich an Gutem gedacht und getan und geeifert habe, ist einen feuchten Kehricht wert vor Gott. Ich kann nur durch Jesus bestehen, durch nichts Eigenes. Also umkehren, Buße tun, Vergebung empfangen und dann neu erneuert, anders weiterleben. Ohne das kommt niemand bei Gott an. Und das ist auch nicht nur ein einmaliger Akt. Luther sagt, unser ganzes Leben muss eine Buße sein. Wenn ich wirklich auf die Bibel höre, gibt es immer wieder Grund, umzudenken, umzulernen, die Dinge anders zu sehen und auch anders zu tun. Damit werde ich nie fertig. Und wenn sich jemand vielleicht einmal vor 50 Jahren bekehrt hat und dann 50 Jahre lang seine Ansichten und seine Lebensweise dieselben bleiben, ja, was hat dann seine Bekehrung genutzt? Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er, der Reiche, aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Ihr Abraham sprach, hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Also drei Stichworte. Das erste ist hören. Wer nicht hört, ist geistlich schon tot. Hören bedeutet leben. Das zweite, Buße tun. Wer sein Denken und sein Leben nicht mehr ändern kann oder will, befindet sich schon in einer geistlichen Todesstarre. Und das Dritte, was hier genannt wird, sich überzeugen lassen. Überzeugen lassen meint in der Sprache der Bibel gehorchen, das Gehörte tun. Was im Herzen klar geworden ist, muss auch im Leben sichtbar werden, leibhaftig werden. Wer wirklich lebt, der reagiert. Gott will, dass wir Realisten sind. Also, dass wir die ganze Wirklichkeit sehen und sie in unser Leben einbeziehen. Und realistisch betrachtet gehört das Leben nach dem Tod dazu. Deshalb Gottes Wort hören, umkehren und es tun. Wen werden wir nach unserem Sterben wohl treffen? Den, der auf der Erde einen großen Namen hatte, aber vor Gott nicht? Oder den Lazarus? Warum wohl erwähnt Jesus den Namen des Reichen nicht? Mir fallen zwei Antworten ein. Erstens, es könnte jeder sein. Jeder Mann und jede Frau, XY beliebig. Zweitens, sein Name fehlt, steht nicht im Buch des Lebens, kommt dort nicht vor. Der Name des Armen schon. Lazarus heißt er. Und Lazarus bedeutet, Gott hat geholfen oder Gott hilft oder dem Gott hilft. Früher gab es mal bei uns den Namen Gotthilf. Genau das ist Lazarus im Deutschen. Gott will dir helfen, zu ihm zu kommen. Höre Gottes Wort, kehre um und tu einfach, was dir klar geworden ist. Wenn du so Realist bist, dann wird Gott Wirklichkeit bei dir. Und du findest dich in Gottes Wirklichkeit wieder. Jetzt und dann. Gott helfe uns dazu. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.